Okay, ja, mit leichter Verspätung, wie ihr vielleicht gesehen habt, mit Beamer-Problem wollen wir beginnen mit dem Track Networking und Security. Der erste Vortrag, und man sieht es hier schon an der Folie, wird sich mit neuen Trends im Webhacking beschäftigen. Peter Poschaska ist Mitglied im Hardened PHP-Projekt und wird noch ein paar Worte selbst zu sich sagen. Darum möchte ich euch einfach nur viel Spaß beim Vortrag wünschen.
Ja, guten Morgen. Willkommen zur Schulung oder zum Vortrag Neue Trends im Webhacking. Falls es irgendwelche Fragen geben sollte, bitte ich die Leute gleich zu fragen und nicht am Schluss die ganzen Hände zu heben. Wenn es geht, die Handys vielleicht ausschalten. Das gilt auch für meins. Ich mache es schnell leiser. Okay, wer bin ich denn eigentlich? Also hauptberuflich bin ich Sicherheitsberater bei der DATEV in Nürnberg. Wir kümmern uns da um Firewalls, E-Mail, Spam, Virenschutz und so weiter für die ganzen DATEV-Netze. Nebenberuflich bin ich Geschäftsführer der Firma Hipmedia. Das ist eine kleine Internetfirma. Wir machen alles von angefangen vom normalen Webdesign bis hin zu Security Audits für Webapplikationen. Seit Januar bin ich auch Buchautor. Also im Januar ist es erschienen, das Buch PHP Sicherheit, das erste deutsche Buch über PHP Sicherheit, erhältlich im D-Punkt Verlag. Und wie der Kollege schon sagte, ich bin Mitglied im Hardnet PHP Project. Ich weiß nicht, kennt jeder das Hardnet PHP Project? Okay, das Hardnet PHP Project hat einen Patch entwickelt für PHP selbst, um eben so Sachen wie Response Splitting, Cross-Site Scripting, SQL Injection eben von Grund auf zu vermeiden, ohne dass die Applikation großartig was dafür tun muss. Das ist eigentlich ja Sinn und Zweck des Patches. So, jeder kennt die bekannten Sicherheitslücken, Cross-Site Scripting, SQL Injection, was es denn so alles gibt. Und ich habe mir für den heutigen Vortrag zwei Sicherheitslücken rausgesucht, die vielleicht nicht so bekannt sind. Also das erste wäre HTTP Response Splitting. Sieht man immer öfters auf den bekannten Mailinglisten, dass in irgendwelchen Applikationen eben HTTP Response Splitting möglich ist. Jeder liest es, keiner weiß genau so richtig, was das eigentlich bedeutet. Und das andere ist Cross-Site Request Forgery. Das ist eben, eine Abart von Cross-Site Scripting, aber ich erkläre es noch genauer. So, HTTP Response Splitting ist eine ziemlich neue Angriffsklasse, daher noch ziemlich unbekannt. Das erste Mal ist diese Angriffsklasse aufgetreten, vor 1,5 Jahren. Da kamen die ersten Lücken in verschiedenen PHP-Projekten, da PHP sehr empfänglich für HTTP Response Splitting ist. Response Splitting ermöglicht einfach Webseiten mit Hilfe von Anfragen, gefälschten Anfragen zu verunstalten. Also das heißt, ich muss nicht mehr den klassischen Weg gehen, um eben den Server zu hacken, sondern ich kann das ganz einfach über eine Web-Applikation, wenn denn eine entsprechende Schwachstelle vorhanden ist, erledigen. Und wie schon gesagt, dann nimmt der Angreifer nicht direkt auf den Webserver Einfluss, sondern nutzt eben eine Schwachstelle in einer Applikation aus. Was kann ich dann damit beeinflussen? Also das heißt, ich nehme nicht direkt auf den Webserver Einfluss, sondern ich infiziere mit meinem Shardcode zuvor gelagerte Systeme. Das bedeutet, ein Proxy-Server, ein Cache-Server, aber auch der Browser-Cache selbst kann davon beeinflusst werden. Dieser Angriff funktioniert also total unabhängig von jedem Browser. Das heißt, jeder Browser, der irgendwie irgendeinen Cache-Mechanismus implementiert hat, kann davon betroffen werden. So, nun zur Schwachstelle in der Applikation. Eine Schwachstelle muss vorhanden sein in einer Applikation, sonst kann das Ganze nicht funktionieren. Diese Schwachstelle zeichnet sich dadurch aus, dass eben ungeprüfte Parameter mit Sonderzeichen versehen werden können. Und diese Sonderzeichen sind einfach \n und \r. Diese beiden, wenn ungeschützt an eine Funktion versendet werden können, die selbst Header versenden kann. Also in PHP ist die Funktion Header dafür prädestiniert. Es gibt aber auch für .NET, für Java und so weiter Funktionen bzw. Befehle, die selbst Header versenden können. Die URL-kodierte Schreibweise für Backslash-R ist %0D und für Backslash-N %0A. Das ist wichtig für die jetzigen Beispiele, die folgen. Beispiele, in denen so eine Lücke bereits in der Vergangenheit aufgetreten ist, ist zum Beispiel diese Projektsoftware PH Project. Da war es möglich, über einen ungeprüften Parameter Backslash-N und Backslash-R an die Applikation weiterzureichen und eben diese Applikation zu verunstalten, ohne dass auf den Webserver selber Einfluss genommen wurde. Sondern die Verunstaltung wurde einfach entweder in einem Proxy-Server, in einem Cache-Server oder in einem Browser-Cache gespeichert. PHP SysInfo, ein System, das ja verschiedene Systeminformationen anzeigt, grafisch aufbereitet. Auch das war von HTTP Response Building betroffen und von PHP selber die Extension Session. Auch die war beeinflusst oder war betroffen von dem Ganzen. Und zwar konnte man da an eine Session-ID generieren, die eben Backslash-N und Backslash-R enthalten hat. Man bekam dann zwar eine Warning, dass diese Session-ID ungültige Zeichen enthält, aber trotzdem wurde diese Session-ID in PHP übernommen. So sieht nun ein Befehl aus, der infiziert werden kann mit eben einem HTTP Response Building. Wir sehen hier oben eine ganz einfache Umleitung, je nachdem, welche Sprache übernommen wurde bzw. vom Benutzer ausgewählt wurde. Das sieht man hier an diesem $get und dann lang. Das ist die Language aus der URL. Die wird einfach an einen Header-Befehl mit einer Umleitung auf die dementsprechend richtige Seite weitergegeben. Das Wasser kommt. Und eben hier kann man dann folgenden Code einfügen. Hier unten sehen wir es. Also Leng ist gleich fubar, da kann man dann angeben, was man möchte. Und dann fängt es schon an. 0D, 0A, also Backslash R, Backslash N. Dann kommt eine Content Length von 0. Und dann kommen eben N-Bytes. Diese N-Bytes sind von Browser zu Browser, aber auch von Proxy-Server zu Cache-Server verschieden. Es gibt mittlerweile für ziemlich jeden Proxy- oder Cache-Server, also sei es den Squid, Netcache und so weiter, gibt es Angriffsmuster, wie denn eben so ein HTTP-Response-Splitting ausschauen muss. Und zwar mittlerweile für sämtliche Programmiersprachen. Dann sende ich selber gleich eine Antwort mit, also HTTP 1.1 mit 200 OK. Dann eine Content Length von Content Type Text HTML und die Content Length von 19 Byte. Und hier hinten meinen HTML-Code, den ich eben anstatt der richtigen Seite zur Anzeige bringen möchte. Das Grundprinzip bei so einer HTTP-Response-Splitting-Attacke ist, dass der Angreifer eine Anfrage sendet, die den Webserver dazu veranlasst, zwei Antworten zurückzuliefern. Der Angreifer hat die volle Kontrolle über die zweite Antwort. Also die kann ich mir selber zusammenstrecken. Sei es denn eine HTML-Seite, die ich da mitschicke, oder eine Umleitung auf einen anderen Server. Ganz egal, ich kann da mich voll auslassen. Nun ist es möglich, eben zwei Anfragen an einen Webserver zu schicken. Eine manipulierte und eine harmlose, von denen nur die erste Anfrage zwei Antworten liefert. So, vielleicht erkennt man nun schon das Problem. Diese Antwort besteht nämlich aus zwei gültigen Antworten und der Proxy-Server merkt sich eben zur Anfrage 1 die erste Antwort und zur Anfrage 2 die zweite, die gefälschte Antwort. So kann ich Systeme beeinflussen, die vor den Webserver geschalten sind, also zwischen Browser und Webserver, und kann eben Seiten verunstalten, ohne dass ich irgendwie auf den Webserver Einfluss nehmen muss. So, nun sehe ich es an den Gesichtern. Verstanden hat das Ganze keiner so richtig, oder? Gut, machen wir es wieder Jean Pütz. Ich habe da mal was vorbereitet. So, ich habe hier einen Proxy-Server. Zwei Anfragen. Zwei Antworten, liefert die erste zurück. eine Flasche Bytes, die ich anpassen muss. Also das kann jetzt von Proxy-Server zu Proxy-Server verschieden sein, wie ich da reinschütten muss. Jedenfalls fülle ich dementsprechend auf. Ich habe immer noch die erste Anfrage mit den zwei Antworten und eben hier passiert jetzt Folgendes. Ich habe die erste Anfrage, die wird vernachlässigt, die kann man austrinken. So, und übrig bleibt es, die Anfrage, eine harmlose Anfrage mit der bösen Antwort. Das merkt sich jetzt der Proxy-Server und jedes Mal, wenn eine Anfrage auf eine index.html kommt, hat der Proxy-Server eben die böse Antwort gespeichert und liefert diese zurück. Jetzt verständlicher? Kein Wunder, dass ich mal so oft aufs Klo muss nach so einem Vortrag. Okay, diese Angriffsart bietet natürlich viele weitere Möglichkeiten von irgendwelchen Attacken. Das heißt denn, von Phishing bis hin zur Umleitung oder sonst irgendwas. Ich kann ja, da ich die zweite Antwort vollkommen unter Kontrolle habe, machen, was ich möchte. Ich kann mir Webseiten basteln, die eben genauso aussehen, wie zum Beispiel die Webseite einer Bank zum Einloggen auf irgendein Konto. Das heißt, ich kann mir da eine Maske basteln und anstatt die Daten eben an eine Bank zu schicken, schicke ich sie zu mir an meinen Server und mache dann noch eine Umleitung wieder zurück zur Bank und habe die Daten so abgegriffen. Also da ist mächtig Potenzial drin und ja, man sollte eben versuchen, diese Schwachstellen in Applikationen zu beseitigen. Da diese Schwachstelle ziemlich neu ist, also ich sage jetzt mal 1,5 Jahre ist noch ziemlich neu, noch ziemlich unbekannt ist, denke ich mal, dass auch viele Applikationen, vor allem PHP-Applikationen, diesen Header-Befehl ohne großartige Prüfung verwenden. Und schon gar nicht Prüfung auf \n und \r. Bitte? Nee, überhaupt nicht. Die Anfrage geht ja an die richtige Seite. Nur der Proxy-Server dazwischen hat sich was anderes gespeichert. Also man sieht es überhaupt nicht. Wenn man jetzt so schlau ist und die Seite, die gefälschte, genauso gestaltet wie die Ursprungsseite, merkt es kein Mensch. Also ziemlich, ziemlich gefährliche Sache. So, ja?
Wenn jetzt kein Proxy dazwischen ist,
dann ist es egal.
Genau.
Ja. Das ist dann egal. Also es muss ein Proxy-Server dazwischen geschalten sein. Es kann aber natürlich auch der Browser-Cache sein. Ne? Also wenn jetzt jemand einen großen Browser-Cache eingestellt hat und der merkt sich diese Seite, dann kann es natürlich auch im Browser-Cache falsch gespeichert werden. Also es muss nicht unbedingt ein Proxy-Server sein. Also mittlerweile gibt es Angriffsszenarien für einen Firefox, für einen Internet Explorer. Also da ist auch Potenzial da. Sag ich mal.
Bei SSL-Sessions.
Ich weiß nicht, ob sich die Browser SSL-Session... Nö, ne? Also SSL-Sessions dann nicht. Aber gut, wenn man sich mal so Sachen anschaut, wie so die einfachen Applikationen gestrickt sind. Nicht jede Login-Maske hat SSL-Verschlüsselung. Ne? Also da ist noch genügend Potenzial da. So, was kann man denn machen? Also die Beseitigung dieser Schwachstelle ist eigentlich ziemlich einfach. Ich muss einfach \n und \r rauslöschen aus meinen Get-Parametern, die ich bekomme. Das ist die einfachste Art. Mittlerweile ist es aber so, der Internet Explorer ist ja auch Freund von UTF-7. Ich kann auch UTF-7 kodierte Zeichen dahin schicken. Also das heißt, ich muss dann darauf achten, dass nicht nur die ganz normalen URL-kodierten Zeichen herausgefiltert werden, sondern auch eben UTF-7-kodierte Zeichen. Oder ich kann es per Regular Expression überprüfen, ob denn nur Buchstaben vorhanden sind, zum Beispiel, oder Buchstaben und Zahlen. Dann kann ich auch sicher sein, dass hier eben kein Angriff stattfindet. Die Entwickler von PHP waren dank dem Hardnet PHP Project jetzt auch bereit, in den PHP Source selber Schutz gegen HTTP Response Splitting einzubauen. Also das heißt, mit den Versionen 4.4.1 oder 5.1.1 ist kein HTTP Response Splitting mehr möglich. Das sind so ziemlich, ja, ich sag mal, die einigermaßen die neuesten Versionen von PHP. Da wurde eben im Source von PHP selbst in der Funktion Header ein Schutz implementiert, um eben \n und \r herauszufiltern. Auch aus setCookie und aus Mail wurde diese Möglichkeit eben implementiert, sodass kein \n und \r mehr vorhanden ist. Was kann ich nun tun, wenn ich keine PHP-Version 4.4.1 oder 5.1.1 verwende? Dann muss ich natürlich schauen, dass ich nur wirklich entweder keine User-Variablen an den Befehl Header weitergebe oder eben wirklich gut geprüfte User-Variablen an diesen Befehl oder beziehungsweise an die Befehle von PHP weitergebe. Oder ich verwende den Hardnet-Patch. Der Hardnet-Patch hat ein Flag, das heißt Multi-Header ist gleich off. Auch hier stelle ich aus, dass ich keine mehreren Header auf einmal versenden kann. Also dann prüft PHP selbst, wenn dann der Patch installiert ist, ob das Ganze, ob da sich \n oder \r drin befinden in den User-Variablen. Ja?
Wie kompatibel zu bestehenden Anwendungen ist der Hardnet-Patch?
Also der Hardnet-Patch besteht alle Tests von PHP. Also das heißt, da gibt es ja ein Verzeichnis mit Tests, die jeder Source einmal durchlaufen muss. Und da ist also 100% Kompatibilität. Das einzige Problem beim Hardnet-Patch ist es eben, dass er mit den Send-Produkten nicht zusammenarbeitet. Also das heißt, Send-Optimizer und so weiter funktionieren alle nicht mehr. Weil der Hardnet-Patch hat eben einen Schutz gegen Buffer-Overflows implementiert in PHP. Leider nutzen die Send-Produkte dies aus. Also die nutzen wirklich aktiv Buffer-Overflows in PHP aus, die vorhanden sind. Und deswegen, da es der Patch ausschaltet, diese Buffer-Overflows, ja, funktioniert der Patch leider nicht mit den Send-Produkten. Also Send-Produkte sind jetzt nur die Server-Send-Produkte, ne? Also Optimizer und so weiter. Dieses Send-Studio funktioniert trotzdem. Aber eben dann die Serverprodukte von Send funktionieren leider nicht mehr. Mittlerweile aber in PHP 6 wird angestrebt eine volle Kompatibilität. Also da muss dann auch Send nachbessern und schauen, dass sie eben diese Buffer-Overflows nicht mehr ausnutzen, sondern eben, ich sag mal, normal programmieren. Gibt es denn noch Fragen zu HTTP Response Splitting? Hat es auch wirklich jeder verstanden? Also ich erkläre es auch gern nochmal, aber dann bitte ohne Wasser, weil sonst muss ich ziemlich schnell auf die Toilette. Okay, wenn es jeder verstanden hat, machen wir das nächste Thema. Cross-Site Request Forgery. Also jedem ist der Begriff Cross-Site Scripting ein Begriff, denke ich. Cross-Site Request Forgery ist im Gegensatz zu XSS, also Cross-Site Scripting, ziemlich wenigen Entwicklern bekannt. Der Angriffsvektor hier bei dieser Angriffsklasse ist aber nicht zu unterschätzen. Also gerade mit Cross-Site Request Forgery kann ich viele, viele böse Dinge machen, die jetzt nicht nur, professionelle Anwendungen betreffen, sondern auch, ein Gästebuch kann davon betroffen sein, ein Forum oder sonstiges. Was passiert denn da? Hier werden sicherheitsrelevante Aktionen ausgeführt, ohne das Wissen des Ausführenden. Also das heißt, für mich führt irgendein Administrator irgendeine Aktion aus, ohne dass er selbst davon irgendwas weiß. Also er wird es dann sicher feststellen, wenn dann irgendwelche Artikel fehlen oder die Datenbank leer ist, kann dann sein. Aber im ersten Moment, wenn er die Aktion ausführt, merkt er es noch gar nicht. Cross-Site Request Forgery ist im Grunde genommen genau das Gegenteil zu XSS. XSS, ist es ja so, nutzt eine Webseite dazu, Code im Browser des Benutzers auszuführen. Also das heißt, ich habe irgendwo eine URL, da hänge ich irgendwelchen Schadcode an, dann kommt irgendein JavaScript-Fenster oder ich verunstalte eine Seite oder sonstiges. Also das heißt, dieser Code wird im Browser des Benutzers ausgeführt. Bei Cross-Site Request Forgery werden die im Browser gespeicherten Informationen, zum Beispiel das Session-Cookie, missbraucht, um eben Aktionen auf einer Seite in dessen Namen auszuführen. So. Das bekannteste, oder ich sag mal das bekannteste Unterthema von Cross-Site Request Forgery ist das Session-Writing. Also es heißt, ich nutze eine legitime Session eines Anwenders aus, um eben böse Dinge zu machen. Session-Writing ist technisch ziemlich anspruchsvoll und seine Behebung ist natürlich für Entwickler höher priorisiert oder sollte höher priorisiert sein. So, wie funktioniert das Ganze denn nun? Also hier auf der rechten Seite sehen wir einen roten Mann, das ist der Angreifer. Dieser Angreifer tut notwendige Parameter auskundschaften. Und zwar, er kennt die Seite www.meinebank.de, weiß, dass das Opfer dort Kunde ist. Er weiß auch, dass das Opfer in einem Forum, zum Beispiel für, keine Ahnung was, Zucht von Hunden, regelmäßig mitliest. Dieses Forum ermöglicht es, externe Bilder per Image-Tag einzubinden. So, nun schaut der Angreifer auf die Seite www.meinebank.de. Er findet heraus, also hier ziemlich vereinfacht, dass es ein Skript gibt, überweisung.php. An diese überweisung.php wird einfach ein Parameter angehängt, Betrag ist gleich. Also das Beispiel ist ziemlich vereinfacht. Ich weiß, dass es in der Realität nicht so ist und sollte nicht so sein. Aber hier zum, ich sag mal, zur Demonstration reicht es auf jeden Fall. Also das heißt, Betrag ist gleich 9.999. So. Das habe ich gerade erklärt. Dann muss der Black Hat, also der Angreifer, natürlich ermitteln, ob die Bank denn für Cross-Site Request Forgery irgendwie anfällig ist. Und welche URL und URL-Parameter notwendig sind, um eine Überweisung auf mein, also auf das Angreifers Konto durchzuführen. Mit diesen Informationen postet jetzt der Angreifer ein Forums-Posting, in das er eine Bild-URL einfügt. So sieht die Bild-URL aus. Image, dann kommt ganz normal der Source, www.meinebank.de, überweisung.php, Betrag ist gleich 9.999. Dann kommt ein zweiter Parameter, Suffix ist gleich foo.png. So. Der Parameter Betrag steht natürlich jetzt für den überweisenden Betrag. Also ich möchte hier 9.999 Euro gerne überweisen. Natürlich fehlt hier noch die Zielkontonummer und so weiter. Also, wie schon gesagt, sehr, sehr vereinfacht dargestellt. Gut, warum habe ich jetzt dieses Suffix ist gleich foo.png mit angefügt? Viele dieser Foren-Softwaren prüfen auf gültige Bildnamen am Ende. Also das heißt, am Ende muss irgendwie ein gültiger Bildname .png, .jpg, .gif oder sonst irgendwas stehen. Das wird mit einfachen PHP-Funktionen überprüft. Das Ganze kann ich hier damit austricksen. So, dieses präparierte Image-Tag wird dann in einen Forumsbeitrag eingefügt. Jeder, der diesen Forumsbeitrag liest und jetzt gerne sich dieses Bild angezeigt haben lassen möchte, bekommt natürlich ein Broken Image, weil ja natürlich kein richtiges Bild zurückgeliefert wird. Im Hintergrund setzt aber jeder Webbrowser einen GET-Request auf meine Bank an. Dieser läuft natürlich bei den meisten, sage ich mal, ins Leere. Aber gerade bei einem wird dann dieses Bild zwar auch nicht angezeigt, aber der Kunde hat gerade vorher seinen, ich sag mal, Kontostand überprüft, schaut sich dann das Forum an, hat natürlich, wie es denn so ist, nicht auf Abmelden geklickt. Das heißt, die Session ist weiterhin gültig. Und dann wird eben dieses Überweisung.php auf www.meinebank.de ausgeführt. Und dann habe ich mir als Angreifer 9.999 Euro überwiesen. Ohne irgendwie großartig dafür was zu machen. Und die Spur kann nicht mal zu mir zurückverfolgt werden. In jedem Forum kann ich mich irgendwie anonym anmelden. Ist nicht großartig schwer.
Kleiner Denkfehler, die TAN-Eingabe fehlt noch. Aber das kann sicherlich vielleicht bei der Geoplay funktionieren.
Ja, ich sage ja, das war jetzt ein ziemlich einfaches Beispiel, ne? Also klar, dass die heutigen Applikationen, die bei Banken laufen, sowas nicht zulassen, ist ganz klar. Ne? Aber man kann das ja das Ganze noch ein bisschen weiterdenken. Das muss ja nicht unbedingt eine Bank sein, sondern da kann man ja verschiedene Angriffe im Kopf haben. Genau. Zwar erwartet die Bank eigentlich einen Post-Request, aber die Programmierer der Bank waren eben schlampig und haben anstatt $post, wie es denn bei PHP so üblich ist, auf das $request, also auf das globale Array zugegriffen, wo eben Post und Get-Daten drinstehen. Oder man kann das Ganze auch mit einem selbst abschickenden Post-Formular, also Self-Submitted Post-Formular, realisieren. Das heißt, auf meinem Server irgendwo befindet sich ein Formular, das sich selbst abschickt, und dann eben einen Post-Request sendet, anstatt eben ein Get. Auch das funktioniert. So, genau. Solange eine gültige Session besteht, führt auch dieser Angriff zum Erfolg. Die einzige Spur für den geprellten Anwender ist natürlich das Forums-Posting. Und wie schon gesagt, in so einem Forum kann ich mich ja relativ anonym anmelden. Also das heißt, ich muss da nicht großartig meine Adressen oder sonst irgendwas angeben. Ich kann eine temporäre E-Mail-Adresse angeben, die ich mir irgendwo bei Gmail oder keine Ahnung irgendwo besorgt habe und kann dann eben hier unter diesem Namen in diesem Forum posten. So, was hat sich denn der Angreifer nun für Tatsachen zunutze gemacht? Also das ganz Wichtige ist, es muss noch eine gültige Session bestehen. Das heißt, das Opfer muss noch auf der Zielseite eingeloggt sein. Also jetzt mal ehrliche Antwort, wer loggt sich denn immer korrekt aus bei irgendwelchen Banken oder sonstigen? Okay, gut. Also ich meine jetzt ausloggen jetzt nicht, wenn ich den Browser schließe, sondern also es gibt bestimmt auch Leute, die haben irgendwo im ersten Reiter die Bank offen und im zweiten Reiter lesen sie gerade die E-Mails oder sonst irgendwas. Also bin ich mir sicher, dass es solche Leute, also ich selber zähle mich auch zu denen, muss ich ehrlich gestehen. Und die zweite Tatsache war eben, dass der Angriffsort, also das Forum, eben solche Image-Tags zulässt. Also das heißt externe Image-Tags irgendwo. Also nicht selber lokale Images, sondern eben Images, die irgendwo auf einem Server liegen. Und das sind gerade so, ich sag mal so, die Foren von Fußballvereinen sind ja da gerade prädestiniert für sowas. Also da kann ich ja Wappen hochladen und alles Mögliche. Also hier kann ich, ich sag mal, eine gute Grundlage finden, um solche Angriffe zu starten. So, nur die Kombination dieser zwei Sicherheitsprobleme macht so einen Cross-Site-Request-Forgery-Angriff überhaupt erfolgreich. Wenn das eine nicht da ist, funktioniert er nicht und wenn das andere da ist, funktioniert er auch nicht. So, es gibt natürlich noch weitere Angriffsmöglichkeiten. Also das heißt, ich muss jetzt nicht unbedingt eine Überweisung auf eine Bank oder auf ein Konto tätigen. Es kann ja auch sein, nehmen wir an, ein Firmen-PC hat Zugriff auf interne Netz und Zugriff aufs externe Netz, also das heißt aufs Internet. Ich weiß, da ich ehemaliger Mitarbeiter dieser Firma bin, sie benutzen intern ein CMS-System, mit dem ich irgendwelche Artikel schreiben kann. Diese Artikel werden ganz einfach über ein Skript geschrieben, schreiben.php, und dann kommt eben der Titel und ein Fulltext hinten mit dran. Jeder Mitarbeiter, der keinen Zugriff auf dieses CMS-System hat und liest diesen Beitrag in einem öffentlichen Forum, ja, wird keinen Erfolg haben. Aber es könnte ja mal sein, dass ein Redakteur, ein Administrator oder sonstiges eben diesen Beitrag liest. Und dann habe ich in seinem Namen einen Artikel geschrieben. Und wenn dieses CMS, kein richtiges CMS ist, also das heißt, geschriebene Artikel werden gleich veröffentlicht, dann steht eben auf dieser Webseite der folgende Text: und wir wurden gehackt. Also das heißt, ich kann damit auch, Firewalls umgehen. Ich kann einfach eine Umleitung aufs interne Netz, wenn ich denn die Infrastruktur in dieser Firma kenne, habe ich da alle Möglichkeiten. Und ich weiß, es gibt hier einen Administrator, der interessiert sich für den Fußballverein XYZ, liest das Forum des Öfteren mit. In diesem Forum kann ich Image-Dateien einbinden oder beziehungsweise Image-Tags einbinden und dann kann ich versuchen, diesen anzugreifen. Ja? Dem Opfer eine HTML-Mail mit einem Image-Tag. Ja, funktioniert genauso. Ist aber eigentlich, braucht er nicht aufs Forum gehen. Gut, das kommt halt darauf an, ob sein E-Mail-Client HTML-E-Mails unterstützt. Ja, also bei mir wird alles als Text angezeigt. Also bei mir würde das nicht funktionieren. Aber rein theoretisch ist das natürlich auch möglich, klar. Aber mittlerweile sind ja die Virenscanner, die E-Mail-Virenscanner so schlau, die erkennen sowas dann. Ja, und zeigen dann externe Bilder erstmal gar nicht an. Bevor ich nicht irgendwo auf ein Knöpfchen drücke und sage, ich möchte die externen Bildchen angezeigt haben. Ja, also das wird immer schwieriger, per E-Mail irgendwelche Angriffe zu fahren. So, was man auch noch machen kann, ist ein Verzeichnis auf einem Server anlegen, das Bild.png heißt. In diesem Bild.png gibt es eine Default-Datei, die heißt index.php, default.php, wie sie denn auch heißen mag. Und dann ist es nämlich eine gültige Bild-URL. Und in dieser index.php steht dann eben Location, eine Umleitung auf ein Opferforum, und zwar auf die logout.php. Und wenn jetzt ein Forumsbenutzer dann sowas eben anzeigt, wird er automatisch ausgeloggt. Also mal gut, das ist jetzt auch, kein schwerwiegender Angriff hier, aber wie schon gesagt, man kann da viele, viele böse Dinge damit machen. So, wie kann ich mich denn dagegen schützen? Also als erstes mal keine externen Bildchen einbinden. Also das heißt, ich muss meinem Benutzer irgendeine Möglichkeit bieten können, die Bildchen jetzt auf meinen Server hochzuladen. Und zwar wirklich als Bild. Also da gibt es auch von PHP einige Funktionen, die eben abprüfen, ob das wirklich ein Bild ist. Und das kann ich dann benutzen, um eben wirklich Bilder auf den Server hochzuladen. Dann liegen die Bildchen auf dem Server selbst und ich kann sie ganz einfach über spezielle Tags einfach anzeigen lassen. So verhindere ich zumindest, dass schon mein Chartcode in der Bild-URL irgendwo vorhanden ist. Zusätzlich natürlich für die CMS-Hersteller oder dann für die Banken und so weiter zusätzliche Passwortabfragen bei sensiblen Aktionen. Also ich weiß nicht, bei Amazon glaube ich ist es so oder auch bei eBay ist es so, bevor ich immer irgendeine Aktion machen möchte, also eine sensible wie jetzt Artikel einstellen oder Buch kaufen oder sonstiges, muss ich mein Passwort nochmals eingeben. Also manche Leute nervt es, die Webseitenanbieter schützt es aber einfach vor eben solchen automatisierten Angriffen. Weil dann ist nämlich bei der Passwortabfrage Schluss. Also das heißt, irgendein CMS-Hersteller, der intern in einer Firma irgendwo ein CMS entwickelt hat, beziehungsweise haben eins eingekauft Und bevor ich dann eben einen Artikel wirklich veröffentlichen kann, kommt eben nochmal eine zusätzliche Passwortabfrage. So eben, das ist mir einfacher Schutz dagegen, dass diese Angriffe nicht automatisiert ablaufen können. Oder ich kann zum Beispiel hier mit GetImageStyles überprüfen, ob wirklich ein gültiges Bild eingebunden wird. Also hier bekomme ich ja dann verschiedene Daten über das Bild zurück und kann eben überprüfen, ob es sich wirklich um ein gültiges Bild oder eben um ein PHP-Skript handelt. Das kann ich auch tun. Aber auch hier gibt es bereits Angriffsmöglichkeiten, die dieses GetImageSize austricksen können. Und ich kann auch in einem Bild Schadcode einfügen, sodass er auf dem Server ausgeführt wird. Deswegen steht es hier an letzter Stelle und ist so ziemlich die unsicherste Möglichkeit. Aber mal ein erster Schutz gegen irgendwelche ungewieften Angreifer ist es auf jeden Fall. So, Diskussionsrunde. Hat jeder Cross-Site Request Forgery verstanden? Gibt es dazu noch Fragen? Bitte? Ja, in meinem Buch. Gibt es da draußen am D-Punkt-Stand zu kaufen? Also ja, als Information, ich bin noch bis 15 Uhr heute Nachmittag am D-Punkt-Stand zu finden. Also wenn noch jemand Fragen hat, jetzt nicht nur zu HTTP Response Building oder Cross-Site Request Forgery, sondern auch zu allen möglichen anderen Sicherheitsfragen. Also ich bin am D-Punkt-Stand bis 15 Uhr zu erreichen. Und da können es mich löchern und fragen, solange sie wollen. Sonst noch Fragen? Also ich hatte, ja?
Zu diesem Cross-Site-Request-Forgery, da hilft das harten PHP aber nicht. Wenn ich diesen Patch installiere, das kann ich damit gar nicht umgehen.
Ne? Nee. Da kann hardened PHP, der Patch aber auch nicht helfen. Das würde Sinn machen, ja. Das wäre eine gute Möglichkeit, dass man eben den Referrer zusätzlich überprüft, wo denn diese Anfrage eigentlich herkam. Der Referrer. Ich überlege gerade. Ja. Ja, doch, müsst aber eigentlich, ist eine zusätzliche Möglichkeit, sage ich mal. Sonst noch Fragen? Irgendein Diskurs? Ja, na, massenhaft.
Ich kenne ein Projekt, das teilt die Session-ID auf in URL und in Cookie. Ist das nicht eine sinnvolle Sicherheitsmaßnahme gegen den Session-Cloud?
In URL und Cookie?
Ja, also wie? Die Hälfte der Session-ID steht in URL, die andere Hälfte in Cookie.
Die Hälfte steht in der URL und die Hälfte im Cookie.
Richtig, beziehungsweise in einem Formular.
Aha.
Da kann ich die Session nicht so einfach übernehmen, wenn ich von einer anderen Website.
Also dann geht es natürlich mit Cross-Site Scripting und so weiter, kann man den Session dann so einfach nicht übernehmen. Das ist richtig, weil man Session-Cookie nicht komplett klauen kann. Also ist sicher eine Maßnahme, die man ergreifen kann. Aber das muss ich nochmal genau durchdenken, was da so Sache ist. Der Kollege dahinter hat auch noch eine Frage. Ja, sicher. Also das ist jetzt nicht auf PHP beschränkt. Das ist ja auch, ich sag mal, es ist ja auch keine Lücke in einer Applikation oder in der Programmiersprache selber, sondern eben die Applikation muss halt bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit so ein Cross-Site-Request-Forgery-Angriff funktionieren kann. Und da, egal ob es jetzt Perl, Python oder C-Sharp oder keine Ahnung was ist, es funktioniert oder .NET. Ja.
Welche Texte kämen da noch in Frage? Jetzt vom Image-Stack abgesehen.
Ja, überall, wo man irgendwelche externen Sachen einbinden kann. Das heißt, auch so JavaScript und so weiter, diese Link oder diese, da gibt es ja auch Script, SRC und so weiter. Also alle diese Attribute, alle Texte, die ein Source-Attribut haben. Bei denen ist es möglich, extern irgendwas einzubinden. Keine Fragen mehr? Wunderbar, also ich bedanke mich dann für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und wie schon gesagt, bis 15 Uhr bin ich noch am D-Punkt-Stand zu erreichen. Dankeschön.